Herzlich willkommen bei Wem gehört die Stadt? Der Podcast von Chemnitz Nazifrei. Genau der Podcast, den Chemnitz verdient.
Erinnern heißt kämpfen. Unter diesem Motto steht auch unsere heutige Folge. Der Anlass ist ein trauriger. Kurz vor dem 26. Todestag von Patrick Thürmer wollen wir zurückblicken, erinnern und zugleich nach vorne schauen. Patrick wurde im Oktober 1999 in Hohenstein-Ernstthal von Neonazis ermordet. Er war damals gerade einmal 17 Jahre alt. Sein Tod ist bis heute ein Mahnmal für die tödlichen Konsequenzen rechter Gewalt. Seit einigen Jahren erinnern wir gemeinsam an Patrick, an sein Leben und an die Umstände seines gewaltsamen Todes. Wir tun das auf unterschiedliche Weise, mit Demonstrationen, mit Veranstaltungen und in diesem Jahr erstmals auch mit unserem eigenen Podcast. Wir wollen in dieser Folge nicht nur die Tat selbst und ihre Folgen beleuchten, die ersten Reaktionen, die Kämpfe der Familie und die Aufarbeitung in den Jahren danach, sondern auch über unsere eigene Gedenkarbeit sprechen. Wie sie begonnen hat, was wir erlebt haben, was schwer war und was uns Mut gemacht hat. Eine kleine Content-Note. In dieser Folge sprechen wir über rechte Gewalt und den Mord an Patrick Thürmer. Dabei gehen wir auch auf die Tat selbst und ihre Folgen ein. Das kann belastend und schwer auszuhalten sein. Bitte hör dir diese Folge nur an, wenn du dich damit gerade stabil fühlst. Vielleicht ist es auch gut, sie gemeinsam mit einer vertrauten Person zu hören. Achte auf dich und deine Grenzen. Und jetzt wollen wir aber erstmal mit unserem Gast anfangen. Heute ist Jan bei uns zu Gast. Jan begleitet uns schon viele Jahre in der Gedenkarbeit rund um Patrick. Jan, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo, vielen lieben Dank erst einmal für die Einladung. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin in einer Kleinstadt in der Nähe von Chemnitz aufgewachsen und wohne mittlerweile wieder im Erzgebirge in der Nähe von Stolberg. Im Jahr 1997 bin ich dann als 12-Jähriger tief in die Punkszene eingetaucht und bin bis zum heutigen Tag auch aktiver Teil dieser Szene. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, als ich auch optisch als Punk zu erkennen war, folgte dann eben auch so der Stress mit Neonazis auf dem Fuße. Und das in Kombination mit meinem Interesse für Geschichte und Politik, was mich schon so seit Kindheitstagen begleitet, ist dann in mir so der Wunsch immer größer geworden, eben politische Bildungsarbeit zu leisten, mich in diesem Feld zu engagieren. Und dazu habe ich dann im Jahr 2008 erstmals die Gelegenheit bekommen, als ich über meine damalige Partnerin in den Verein Bon Courage e.V., der seinen Sitz in Brunner hat, eingetreten bin. Dort haben wir gerade in den ersten Jahren des Vereinsbestehens antirassistische und antifaschistische Aufklärungsarbeit geleistet, um die Stadtbevölkerung in Brunner dafür zu sensibilisieren, dass es eben in dieser Stadt eine hegemoniale rechte Szene gibt. Darüber hinaus haben wir in den vergangenen Jahren jedes Jahr über Ostern eine Gedenkstättenfahrt organisiert für Jugendliche und junge Erwachsene, die uns also zu verschiedenen Orten nationalsozialistischer Verbrechen geführt hat. In der Regel lagen diese Orte in Polen, aber zum Beispiel auch in Tschechien. Und seit 2013 bin ich zudem Mitglied in der Initiative Gesicht zeigen, Netzwerk für demokratisches Handeln, die ihren Sitz in Penig hat. Ist also auch ein kleiner Ort in der Nähe von Chemnitz. Und in dieser Initiative arbeiten wir seit 2015 die Geschichte des KZ-Außenlagers Penig auf. Dabei handelte es sich um ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Und in diesem Lager waren also von Januar bis April 1945 insgesamt 703 Frauen eingesperrt und zusammengepfercht, die vorrangig also aus Ungarn stammten und verfolgt wurden, weil sie Jüdinnen waren oder zumindest von Faschisten als Jüdinnen angesehen wurden. Und sie mussten in Penig selbst Zwangsarbeit leisten für die deutsche Wehrmacht. Und seit 2023 bin ich zudem im Projekt Offener Prozess aktiv und bin einer derjenigen Personen, die also im ehemaligen Fritz-Eckert-Gebiet in Chemnitz Stadtteilrundgänge, also sogenannte Critical Walks, zum NSU in Chemnitz und zur rechten Szene in Chemnitz durchführt.
Wow, das heißt, du machst ja schon richtig viel unterschiedliche Sachen auch im Bereich der politischen Bildung und politischen Arbeit. Und wie bist du dann genau zur Gedenkinitiative gekommen?
Ja, das war eigentlich ein recht interessanter Zufall. In unserem Freundeskreis hatten wir Ende 2018, 2019 die Idee entwickelt, dass sich angesichts des 20-jährigen Todestages von Patrick es sich anbieten würde, eine Veranstaltung dazu durchzuführen, also entweder eine Kundgebung oder eine Demonstration in Hohenstein-Ernsthal auf die Beine zu stellen. Das hat einfach den Hintergrund, weil etliche Leute aus unserem Freundeskreis damals auf dem Konzert als Gast waren, in dessen Nachgang Patrick ja so schwer von Neonazis verletzt wurde, dass er letzten Endes gestorben ist. Und darüber hinaus waren auch einige Leute aus unserem Freundeskreis direkt mit Patrick befreundet und kannten ihn persönlich. Es hatte also so eine persönliche Ebene. Und wir haben dann diese Idee über verschiedene Messenger-Gruppen etwas weiter gestreut. Und daraufhin hat sich dann ein Bekannter von mir, der in Chemnitz wohnt, gemeldet und hat nachgefragt, ob wir denn die Gruppe junger Antifas seien, die dieses Vorhaben hätten. Und da wurde ich hellhörig und meinte, nein, wir sind die alten Punks aus dem Erzgebirge. Und er meinte dann zu mir, dass es eben auch gleichzeitig parallel zu uns eine Gruppe junger Antifas vom Bündnis Chemnitz Nazifrei in Chemnitz eben gibt, die das gleiche Vorhaben verfolgten. Und das hat uns natürlich total positiv überrascht und wir haben uns dann mit dieser Gruppe getroffen und seitdem arbeiten wir quasi mit denen eng zusammen und das funktioniert auch schon seit einigen Jahren richtig gut.
Und was verbindet dich genau mit dem Fall Patrick Thürmer?
Also im Gegensatz, wie ich schon gerade erwähnt habe, zu einigen meiner Freundinnen und Freunde, kannte ich Patrick nicht persönlich und ich war auch nicht auf diesem Konzert, in dessen Nachgang Patrick dann getötet wurde. Aber ich kann mich an eine Situation aus dem Jahr 1999 erinnern, als ich bei meinen Großeltern in Dresden zu Besuch war und für abends diese Fernsehsendung Kripo Live gesehen haben. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, aber damals wurde da eben über das Fernsehen dazu aufgerufen, dass die Bevölkerung sich ja an der Strafverfolgung oder an den Ermittlungsarbeiten der Polizei beteiligt. Und das finde ich sonst eigentlich weniger spannend, aber in dem Moment hat es mich total gecatcht, weil da auf einmal bunthaarige Punks auf dem Fernsehbildschirm zu sehen waren. Und das waren eben Freundinnen und Freunde von Patrick, die eben die Geschehnisse des damaligen Abends wiedergegeben haben und ich habe das mir ganz fasziniert angeschaut, ohne die Dimension dieses Mordes letzten Endes mit meinen 14 Jahren damals erfassen zu können. Also das ist so eine Erinnerung, die ich daran habe. Und auf einer anderen persönlichen Ebene bin ich 2 Monate später, nachdem Patrick gestorben ist, in eine sehr ähnliche Situation geraten wie er. Ich hatte lediglich das Glück, dass ich nur verletzt und nicht getötet wurde. Und zwar habe ich mich an einem Abend im Dezember 1999 auf dem Weg zu einem Punkfestival in Chemnitz befunden. Dabei hat es sich um das alljährlich stattfindende Weihnachtspogo-Festival gehandelt. Und mein Vater hat mich und einen Freund damals nach Chemnitz gefahren. Dafür bin ich ihm heute auch noch sehr dankbar. Das hat er regelmäßig gemacht, uns zu Konzerten gefahren und uns auch wieder abgeholt. Ich bin ihm deswegen dankbar, weil das natürlich die Gefahr erheblich minimiert hat, in öffentlichen Verkehrsmitteln von Neonazis angefeindet oder angegriffen zu werden. Und wie es der Zufall so wollte, haben wir auf dem Hinweg, auf dem Fußweg in unmittelbarer Umgebung zu diesem Konzertort damals einen anderen Freund von mir in Richtung Konzertort gehen sehen. Und ich meinte dann zu meinem Vater, dass er mich ja an einer nahegelegenen Tankstelle abholen könnte und er könnte mich ja jetzt hier schon rauslassen. Es wäre ja ohnehin nicht mehr weit bis zum Konzertort. Ich habe mich dann also mit diesem Kumpel und meinem Freund, mit dem ich damals zum Konzert gefahren bin, zusammengeschlossen. Wir haben einen sehr, sehr schönen Abend zusammen verlebt, ein tolles Konzert gemeinsam erlebt und sind dann eben nach Ende des Konzerts wieder zu dieser vereinbarten Tankstelle zurückgegangen, die mittlerweile schon geschlossen hatte. Also da war weder Personal noch Tankstellengäste sozusagen. Und es war ja schon mitten in der Nacht und wir standen da zu zweit auf dem Fußweg in der Nähe der Tankstelle und manchmal hat man ja schon so eine Art Vorgefühl, dass sich irgendwie eine brenzliche Situation anbahnen könnte. Und das war auch in dem Fall so. Ich wollte gerade zu meinem Freund sagen, lass uns lieber mal hier von dem Fußweg ein bisschen weggehen, vielleicht hinter eine Hecke oder in einen Hauseingang hinein, weil ich mir vorkam wie auf dem Präsentierteller und mir schon aufgefallen ist, dass auch Autos mit getönten Scheiben schon mehrfach und vor allen Dingen auch in Schrittgeschwindigkeit an uns vorbeigefahren sind. Und wie ich das zu meinem Freund sagen will, kam eben ein Auto angefahren, raste in die Tankstelle rein, die Türen flogen auf, mehrere Neonazis sprangen heraus. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die von der Rechtsrockband Kraftschlag das Lied Scheiß Punks angehört hatten in einer ohrenbetäubenden Lautstärke. Und die haben natürlich sofort angefangen, uns zu jagen. Ich bin losgerannt, dazu sei gesagt, dass ich nicht der sportlichste damals war und zudem war auch noch der Fußweg vereist. Das waren also sehr hinderliche Umstände, da eine erfolgreiche Flucht anzutreten. Und dann habe ich eben gemerkt, dass jemand neben mir herrennt. Und ich hatte erst vermutet, dass es eben mein Freund sei, der in die gleiche Richtung weggerannt sei. Aber dem war nicht so. Ich habe dann rechts neben mich geschaut und da eben diese typische olivgrüne Bomberjacke und eine Glatze gesehen, wie die Neonazis damals eben in den 90er Jahren noch aussahen. Und dieser Neonazi hat mich dann in eine Ecke gedrängt und mich angeschrien. Ich wusste gar nicht, wie mir so richtig geschieht. Er hat dann insofern psychologische Kriegsführung betrieben, dass er ganz vorsichtig und sanft meine Brille abgesetzt und auf dem Fußboden abgelegt hat. Und dann hat er mich eben am Kragen gepackt, mich gegen die Hauswand gedrückt und mit der Faust ausgeholt. Und so sind wir dann in dieser Position verharrt über einen zerreißend langen Zeitraum. Zumindest fühlte sich das für mich damals so an, sodass ich dann letzten Endes nur noch den Gedanken hatte, jetzt mach endlich, jetzt schlag endlich zu. Und dann ist ihm wahrscheinlich bewusst geworden, dass er da einen 14-jährigen Jugendlichen am Schlawittel gepackt hat und mit brutaler Gewalt bedroht. Und er war mir eben körperlich haushoch überlegen und war vom Alter her sicherlich auch schon Ende 20. Und dann drückte er mich nochmal gegen die Hauswand und sagte wortwörtlich zu mir, sieh zu, dass du Land gewinnst, und wandte sich von mir ab. Und in dem Moment aber, als ich meine Brille aufgehoben habe, kam ein zweiter Neonazi angerannt und hat mir auf gut Deutsch gesagt voll in die Fresse gehauen. Was zur Folge hatte, dass ich eben 2 Wochen lang nicht richtig Zähne putzen konnte, nicht richtig essen oder trinken konnte, weil es eben sehr schmerzhaft war, da in der Mundhöhle eben alles aufgerissen war. Ja, und die Nazis sind dann in ihr Auto gestiegen und weggefahren, und 1-2 Minuten später tauchte dann auch mein Vater auf, um uns dann eben wie vereinbart abzuholen. Und als ich dann angefangen habe, mich eben viele Jahre später mit dem Fall Patrick Thürmer intensiver zu beschäftigen, ist mir das dann nochmal so in der Rückschau bewusst geworden, dass ich in ähnliche Situationen geraten bin, dass ich nur viel Glück hatte im Vergleich zu Patrick. Und das ist eben auch eine persönliche Erfahrungsebene, die mich mit ihm direkt verbindet.
Dann lass uns doch bei dieser Parallele direkt die Aufmerksamkeit auf Patrick und auf die Geschehnisse vom 1. und 2. Oktober lenken. Bevor wir aber auf den Mord eingehen, möchtest du erstmal Patrick selbst vorstellen? Wer war er als Person?
Also zum Tatzeitpunkt im Oktober 1999 war Patrick 17 Jahre alt und er hat zu diesem Zeitpunkt gerade eine Ausbildung als Maler und Lackierer an der sogenannten GAFUG in Oberlungwitz, also auch im Erzgebirge, abgeleistet. Und bei der GAFUG handelte es sich um die gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft. Das war also ein Ort, an dem viele Jugendliche zusammengetroffen sind, die Brüche in ihrer bisherigen Biografie hatten, also die Schule zum Beispiel abgebrochen hatten und die wieder in den Arbeitsmarkt sozusagen integriert werden sollten oder denen eine Zukunftsperspektive dadurch geboten werden sollte. Und durch Gespräche mit Freundinnen und Freunden, die Patrick also persönlich kannten, habe ich eben immer wieder berichtet bekommen, dass er eben ein aufgeweckter junger Punk war, vielleicht auch ab und zu ein aufmüpfiger junger Punk gegenüber den Lehrern und Lehrerinnen dieser GAFUG. Und mir wurde auch immer wieder gesagt, dass eben auch an dieser GAFUG es relativ viele Neonazis gegeben hat, wie das damals eben an den Berufsschulen leider Gottes üblich war. Aber Patrick und auch seine Freunde haben sich von diesen Neonazis dort nicht viel bieten oder nicht viel sagen lassen, sondern waren eben auch nicht auf den Mund gefallen. Zumindest wurde das so an mich herangetragen.
Okay, dann erzähl uns doch jetzt bitte, was genau ist in der Nacht im Oktober 1999 eigentlich passiert? Wie kam es dazu, dass Patrick zum Opfer wurde? Und genau, kannst du uns die Nacht des Mordes und die Geschehnisse damals mal schildern, was da eigentlich passiert ist?
Genau, also wie schon gerade angesprochen, gab es eben auch an der Berufsschule dieser GAFUG, in der Patrick also seine Ausbildung abgeleistet hat, Neonazis. Und auch dort gab es eben schon verbale wie auch körperliche Auseinandersetzungen zwischen Punks und diesen Rechten. Und es gab auch im Vorfeld des Konzerts beispielsweise eine Schlägerei in Oberlungwitz vor einem Jugendclub, bei dem also Neonazis bereits Punks angegriffen hatten. Und die Neonazis haben eben schon angekündigt, dass zum Konzert, in dessen Nachgang Patrick eben dann ermordet werden sollte, etwas passieren würde. Und die Punks haben das aber nicht besonders ernst genommen, weil dieser Stress mit Neonazis, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, das war für uns Alltag. Das waren keine Einzelfälle, keine Einzelerlebnisse, die sich einmal im halben Jahr oder so ereignet haben, sondern da ist wöchentlich, zum Teil täglich etwas vorgefallen und solche Androhungen oder Anfeindungen waren eben nichts Ungewohntes oder Unbekanntes für uns. Und bei diesem Konzert hat es sich also um das zweite 99er Punk-Festival gehandelt, das am 1. Oktober 1999 im Jugendhaus Off ist in Hohenstein-Ernstthal stattgefunden hat. Damals haben insgesamt vier Punk-Bands gespielt: einmal The Strikes aus Berlin, dann GAO aus Waldkirchen, die Abkürzung GAO steht für Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost, dann Mutation Mensch, ebenfalls eine Band, die ihren Sitz in Waldkirchen hatte. Und letzten Endes noch Bullenschweine aus Flöha. Und es war so, wie das oftmals bei Punkkonzerten eben zum damaligen Zeitpunkt war, dass die jungen Punks schon in den Nachmittagsstunden oder in den frühen Abendstunden angereist sind und sich vor dem Jugendhaus auch schon aufgehalten haben. Da wurde eben gelacht, gequatscht und getrunken, wie Jugendliche das eben so machen. Und dann haben einzelne Punks, die eben gerade erst angereist sind, berichtet, dass Neonazis sie in Autos verfolgt hätten. Diese Punks sind also auf dem Moped angereist und die Neonazis hätten eben versucht, sie mit ihren Autos von der Straße abzudrängen oder auf ihren Mopeds umzufahren. Und diese Anfeindungen und Angriffe intensivieren sich dann im Laufe der Abendstunden und auch der Nachtstunden und gipfeln dann letzten Endes in einem unglaublich brutalen Angriff von 15 Neonazis, die also bewaffnet ein Punkerpärchen am Bahnhof in Hohenstein-Ernstthal brutal zusammenschlagen, also dem Mädchen den Brustkorb eintreten, dem jungen Mann das Gesicht zerschlagen. Und diese Neonazis, die also da im Umfeld des Konzerts Jagd auf Punks machen, ziehen sich dann letzten Endes in eine Diskothek zurück, die gegenüber auf der anderen Straßenseite des Jugendhauses liegt. Diese Diskothek trägt den Namen Labelle oder trug das damals zumindest. Und die Punks haben natürlich mitbekommen, dass sich die Neonazis dort zurückgezogen haben. Und aufgrund der Tatsache, dass es eben unter ihnen mittlerweile mehrere Verletzte gibt, hat sie dazu angestachelt, die Diskothek anzugreifen. Daraufhin haben sich also ungefähr 30 bis 60 Punks zusammengerottet und haben dann eben mit Zaunslatten, die sie da von Zäunen abgerissen haben, mit Flaschen und allem, was noch so als Wurfgeschoss dienen konnte, die Disco attackiert, die Scheiben eingeworfen und ihnen ist es auch gelungen, eine der beiden Zugangstüren einzutreten. Und auf der Gegenseite versuchen also Securities dieser Diskothek und auch Gäste dieser Diskothek, die Punks am Eindringen zu hindern. Es werden dann zwei Punks, die sozusagen an vorderster Front kämpfen, in das Innere der Diskothek gezogen und dort sehr schwer verletzt. Und diese Securities rufen über Handys Verstärkung herbei, die dann vor allen Dingen eben aus Chemnitz, aber auch aus Zwickau anrückt. Und dabei handelt es sich also vor allen Dingen um Angehörige der sogenannten Hunara. Hunara ist eine Abkürzung, die ausgesprochen Hooligans, Nazis, Rassisten bedeutet. Das ist keine Bezeichnung meinerseits, die ich mir überlegt habe, sondern so hat sich diese Gruppe damals selbst genannt. Und wie der Name schon zeigt, also die haben sich vor allen Dingen aus dem rechtsextremen Hooligan-, Türsteher- und Kampfsportmilieu rekrutiert, waren also sozusagen eine Schlägertruppe reinsten Wassers, die also vor allen Dingen auch ja, im Umfeld dieser Haller Security, die von Thomas Haller Anfang der 90er Jahre gegründet wurde, involviert war. Und es treffen jetzt immer mehr Neonazis ein. Und es beginnen natürlich diese Neonazis nun auch Punks, die sich im Umfeld dieses Konzertes noch befinden, anzugreifen. Oder Punks, die sich bereits in ihre Autos begeben haben, um nach Hause zu fahren, dort in ihren Autos zu attackieren. Und diese Neonazis belagern dann dieses Jugendhaus regelrecht. Also die Punks verschanzen sich dann dort. Gegen 1:15 Uhr, 1:30 Uhr trifft dann letzten Endes auch die Polizei ein und die Polizei bildet dann am Eingangsbereich des Jugendhauses eine Art Spalier und führt die Punks einzeln heraus, um sie zu identifizieren. Dazu zieht sie also die Aussagen von Anwohnerinnen und Anwohnern mit zu Rate, sodass dann eben insgesamt 30 Punks identifiziert werden können, weil sie angeblich an diesem Angriff auf die Diskothek Labelle beteiligt gewesen sein sollen und eben auch Autos, die dort auf der Straße gestanden haben, demoliert haben sollen. Und diese 30 Punks werden dann in das nur eine Straße weiter entfernt liegende Revier in Hohenstein-Ernsthal gebracht und erst in Zellen gesperrt. Und als der Platz in den Zellen nicht mehr ausreicht, werden sie dann im Keller auf den Boden gesetzt und werden dann dort über Nacht da behalten und dann am nächsten Morgen vernommen. Und andere Punks, die sich eben noch im Jugendhaus selbst befinden, bekommen ja mit, was draußen passiert ist. Also diese Auseinandersetzung mit Neonazis, dass Neonazis also nun Jagd auf abreisende Punks machen und dass natürlich auch die Polizei vor Ort ist, um Punks festzunehmen. Und daraufhin kommen einige Punks auf die Idee, eben über das Dach des angrenzenden Gerichtsgebäudes zu fliehen, um diesem Konfliktherd zu entgehen. Und zu diesen Punks, die diese Flucht über die Dächer antreten, gehören eben auch Patrick und sein Freund Klecks. Und denen gelingt es, aus eben diesem Konfliktherd erstmal weit zu entkommen, ohne von Polizei oder Neonazis behelligt zu werden, bis sie dann gegen 3.30 Uhr in Oberlungwitz auf der Waldenburger Straße ankommen. Und hierbei werden sie von einem blauen Ford Galaxy, das ist also so ein Kleinbus, überholt und sehen im Inneren, dass dort Neonazis drin sitzen, die eben auch mit Schlagwerkzeugen bewaffnet sind. Und daraufhin verstecken sie sich an einer Uferböschung und warten dort erstmal ungefähr eine Viertelstunde. Sie rauchen eine Zigarette und als sie dann denken, die Luft sei rein, es gäbe keine Gefahr, kommen sie wieder aus dieser Uferböschung heraus und stoßen aber hinter einer Ecke eines Schuppens auf diese Neonazis, die eben ihr Auto in unmittelbarer Nähe geparkt haben, ausgestiegen sind und wiederum auf Patrick und seinen Freund Klecks gewartet haben. Klecks wird niedergeschlagen, stellt sich dann letzten Endes bewusstlos und dann gehen die drei Neonazis eben dazu über, Patrick auf brutalste Art und Weise mit Hilfe eines Axtstiels und eines Billardkös zusammenzuschlagen. Sie fügen ihm also schwerste Verletzungen zu. Klecks flieht dann später, nachdem die Neonazis verschwunden sind, in eine nahegelegene Sparkassenfiliale und versteckt sich dort bis in die Morgenstunden und trifft dann laut eigener Aussage in den frühen Morgenstunden Freundinnen, die er dann angeblich fragt, ob sie Patrick gesehen hätten. Sie verneinen das aber und deswegen geht er auch nicht nochmal nachgucken, sondern geht dann mit diesen Freundinnen nach Hause, wahrscheinlich in der Annahme, dass auch Patrick den Heimweg schon angetreten hat und er hoffentlich eben nicht so schwer verletzt wurde. Dem ist aber eben leider nicht so. Es ist dann so, dass Patrick gegen 7.30 Uhr von einem älteren Mann gefunden wird, der auf dem Fahrrad zunächst an Patrick vorbeifährt. Er befindet sich also auf dem Weg zum Bäcker, möchte dort Brötchen holen. Und zunächst denkt er, dass Patrick einfach nur betrunken wäre und dort schlafen würde. Aber als er dann auf dem Rückweg erneut an Patrick vorbeifährt, sieht er, dass Patrick scheinbar doch verletzt ist und geht dann doch näher auf ihn zu und stellt dann eben schwere Verletzungen, vor allen Dingen eben auch in der Kopfregion fest. Und er alarmiert dann eben die Rettungskräfte, die kommen dann mit dem Helikopter nach Oberlungwitz und bringen Patrick in das Krankenhaus nach Zwickau. Aber die Hilfe kommt dort für ihn zu spät. Er verstirbt dann letzten Endes gegen 11.15 Uhr an diesem 2. Oktober 1999 im Alter von 17 Jahren infolge unter anderem von mehreren Schädeldach- und Schädelbasisbrüchen sowie einer schweren Hirnprellung.
Nachdem wir jetzt gehört haben, was in der Nacht damals 1999 passiert ist, wollen wir jetzt den Blick in Richtung Folgen und auch der Aufarbeitung der Ereignisse richten. Denn dieser Mord, der hatte nicht nur für Patricks Familie, sondern auch für die gesamte Stadt Konsequenzen. Und deswegen lasst uns gemeinsam darauf schauen, wie damals reagiert wurde, nachdem das passiert ist und wie die ersten Jahre der Aufarbeitung aussahen. Wie hat die Gesellschaft vor Ort auf den Mord reagiert? Gab es Schweigen oder Verdrängung oder Solidarität? Wie sah das damals aus?
Also die Schuld für diesen Konflikt, der sich da an diesem Abend entwickelt hat, wurde einseitig den Punks zugeschoben. Das hat auch mein Mitbewohner am eigenen Leib erfahren müssen. Also auch er war damals bei diesem Konzert als Gast anwesend und hat ebenfalls durch diese Auseinandersetzungen ein blaues Auge davon getragen. Und als er dann eben am Montag nach diesen Ereignissen auf Arbeit gekommen ist, wurde er von seinen Kolleginnen und Kollegen mit den Worten begrüßt: Was habt ihr da wieder gemacht? Also die Schuld wurde den Punks zugeschoben, wie man schon allein anhand dieser einzelnen Aussage feststellen kann. Und demzufolge wurde dann eben auch die Organisation weiterer Punkkonzerte im Jugendhaus Office in Hohenstein-Ernsthal verboten. Demgegenüber gab es keine Konsequenzen für die Diskothek Labelle und der Betreiber dieser Diskothek hat dann auch immer wieder in der Öffentlichkeit betont, dass es eben kein rechter Szenetreffpunkt sei, dass das also eine ganz normale Diskothek sei. Das ist auf der Grundlage unserer bisherigen Recherchen kritisch zu betrachten, schon allein aufgrund beispielsweise der Tatsache, dass im März 2005, also nur wenige Jahre nach diesen Ereignissen, ein Neonazi-Konzert in den Räumlichkeiten des Labelle stattfinden konnte, das eben durch Hunara, durch diese rechte Schlägergruppe, organisiert wurde. Und an diesem Konzert haben insgesamt rund 500 Besucherinnen und Besucher aus insgesamt 5 Bundesländern teilgenommen. Dieses Konzert wurde letzten Endes zwar durch die Polizei aufgelöst, aber vordergründig aufgrund der Tatsache, dass die Polizei gesagt hat, dass diese Räumlichkeiten des Labelle nicht für 500 Personen ausgelegt ist. Also man merkt schon hier, dass es durchaus Verbindungen zur rechten Szene gegeben hat. Also was man ja vor allen Dingen auch in Bezug auf das Security-Personal, das dort eben auch an diesem Abend 1999 im Einsatz war.
Und wie sah die juristische Aufarbeitung in dem Fall aus? Also man kann ja häufig bei so juristischer Aufarbeitung das gleiche Muster erkennen. Bei solchen Prozessen mit diesem Thema, war das in diesem Fall anders?
Nein, das war nicht anders, denn auch auf juristischer Ebene hat sich die Aufarbeitung zunächst gegen Punks gerichtet. So wurden also im Mai 2000 insgesamt 15 Punks aufgrund des Vorwurfs des besonders schweren Falles des Landfriedensbruchs angeklagt und letzten Endes auch gemäß Jugendstrafrecht zu 6 bzw. 9 Monaten Bewährung verurteilt. Was man auf der anderen Seite aber auch sagen muss, dass die Polizei immerhin auch die 3 Täter ermitteln konnte, die Klecks und Patrick überfallen und zusammengeschlagen haben. Hierbei handelte es sich also um Nico N., Michael O. und Thomas W. Nico N. wurde Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen und Michael O. und Thomas W. wurden wegen Totschlages angeklagt. Wenn man sich diese 3 Personen anschaut, dann merkt man schon, welche Couleur die waren. Also Nico N. war Fußballfan der sogenannten Kategorie C, also ein gewaltsuchender Fußballfan. Er gehörte zur Hunara, also zu diesem rechten Schlägertrupp. Er wurde aber durch die beiden anderen Neonazis, also durch Thomas W. und Michael O., entlastet. Michael O. wiederum wurde vorzeitig aus der Bundeswehr aufgrund eines psychologischen Gutachtens entlassen, das ihm also eine besonders hohe Gewaltaffinität attestiert hat. Und Thomas W. hatte im Vorfeld schon mehrere Anzeigen wegen Körperverletzungen und wurde durch die Polizei in der Hooligan-Kartei als besonders gewalttätig geführt. Und vor Gericht war es dann so, dass sich Thomas W. und Michael O. gegenseitig die Schuld für den Tod Patricks zuschoben und hier auch angebliche Reue zeigten und zudem immer wieder betonten, diese Tat hätte angeblich keinen rechten Hintergrund gehabt. Und so kommt das Landgericht Chemnitz im September 2000 letzten Endes auch zu dem Ergebnis, dass Patrick zwar stellvertretend für jene Linken gestorben sei, die am Angriff auf die Diskothek Labelle beteiligt gewesen sind. Aber auch das Gericht wollte einen rechten Tathintergrund nicht anerkennen. Letzten Endes wurde also der Haupttäter zu 11 Jahren Haft verurteilt. Und was vielleicht auch noch eine bemerkenswerte Randanekdote ist, dass auch Patricks Freund Klecks, der ebenfalls überfallen und niedergeschlagen wurde, von juristischer Verfolgung oder Aufarbeitung betroffen war. Er hat nämlich eine Geldstrafe in Höhe von 800 D-Mark erhalten, aufgrund angeblich unterlassener Hilfeleistung. Das ist auch nochmal so ja, einer von vielen tragischen Höhepunkten dieser Ereignisse.
Und was man gleichzeitig aber auch sagen kann, ist, die erste Demonstration in Gedenken an Patrick Thürmer fand schon am Tag nach dem Bekanntwerden seines Todes statt. Was wissen wir denn heute noch von der Demonstration 1999?
Genau, also bereits am 4. Oktober gab es eine Spontandemonstration von ungefähr 150 Antifas, die zum Teil vermummt und bewaffnet durch Hohenstein-Ernsthal gezogen sind und an den Hauswänden dort auch diverse Graffiti hinterlassen haben, um einerseits an Patrick zu erinnern, andererseits aber eben auch Rache zu schwören, weil letzten Endes ja ein junger Mensch aus ihren Reihen ermordet wurde. Die Polizei ist dann gegen Ende dieser Spontandemonstration eingetroffen und hat dann die noch verbliebenen Demonstrationsteilnehmer sozusagen zersprengt und auch Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs aufgenommen. Und es gab dann ungefähr 2 Wochen später, also am 16. Oktober 1999, aber auch einen angemeldeten Trauermarsch durch Hohenstein-Ernsthal, an dem insgesamt 700 Menschen teilgenommen haben und der friedlich verlaufen ist.
Auch am 10. Todestag von Patrick Thürmer kamen rund 250 Menschen in Hohenstein-Ernsthal zusammen, um gemeinsam an ihn zu erinnern. Doch es dauerte lange, bis Patrick auch offiziell als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt wurde. Erst 2012, also viele Jahre nach seiner Ermordung. Seine Familie kämpfte noch viel länger für ein sichtbares Gedenken in der Stadt. Sie wollten einen Ort schaffen, an dem ihr Sohn und Bruder nicht vergessen wird. Dabei stießen sie jedoch auf massiven Widerstand. Patricks Schwester berichtete damals, dass der damalige CDU-Bürgermeister mit allen Mitteln gegen das Vorhaben vorging. Erst mit der Unterstützung der Beratungsstelle Support und mit dem späteren Bürgermeister Lars Kluge konnte 2015 schließlich ein Gedenkort für Patrick in Hohenstein-Ernsthal entstehen. Kannst du uns erzählen, wie dieser Gedenkort aussieht, welche Bedeutung er hat und was er für euch und die Familie Thürmer bedeutet?
Ja, also diese Gedenktafel befindet sich am Stadtrand von Hohenstein-Ernsthal und wurde in unmittelbarer Nähe zu einem Mahnmal für die Opfer des Faschismus angebracht, das also noch aus DDR-Zeiten stammt. Ursprünglich hat es sich hierbei um eine Steintafel gehandelt, nachdem diese aber zweimal zerstört worden ist, ist man dann dazu übergegangen, die durch eine Metalltafel zu ersetzen, die eben nicht so leicht kaputt gemacht werden kann. Daraufhin ist sie aber eben auch mehrfach entwendet wurden oder beschmiert wurden. Und auf dieser Tafel ist also zu lesen, es sind die Lebenden, die den Toten die Augen schließen. Es sind die Toten, die den Lebenden die Augen öffnen. Patrick Thürmer, 2. Januar 1982 bis 2. Oktober 1999, Opfer rechter Gewalt. Und es ist natürlich wichtig, dass es diesen Gedenkort gibt, einerseits eben, um in der Öffentlichkeit auch auf diesen Fall aufmerksam zu machen, auch wenn sich diese Tafel, wie gesagt, eher am Stadtrand befindet. Und letzten Endes ist es für uns natürlich auch ein wichtiger Punkt im Rahmen unserer Gedenkarbeit, beispielsweise im Rahmen von Gedenkdemonstrationen. Also hier sind wir in der Regel immer dorthin gegangen, um dort eben unter anderem auch Blumen und Kerzen niederzulegen. Nichtsdestotrotz haben wir eben den Standort kritisch betrachtet, weil hier natürlich thematisch gedacht wurde, im Sinne der Tatsache, dass diese Gedenktafel in Nähe zu diesem Mahnmal für die Opfer des Faschismus angebracht wurde. Aber der Ort, an dem sich diese Gedenktafel befindet, hat ja überhaupt keinen direkten Bezug zu den Ereignissen der Tatnacht. Also es ist weder in unmittelbarer Nähe zum Jugendhaus oder zur Diskothek Labelle angebracht worden und auch nicht am eigentlichen Tatort in Oberlungwitz. Und ich habe mir vor einiger Zeit mal erklären lassen, womit das zusammenhängt. Das ist einfach damit zu begründen, dass Hohenstein-Ernsthal natürlich eine eigenständige Stadt ist, genauso wie Oberlungwitz. Und dass die Stadt Hohenstein-Ernsthal dann natürlich nicht in Oberlungwitz einfach eine Tafel anbringen kann. Nichtsdestotrotz haben wir das eben kritisch gesehen, dass es überhaupt keinen direkten örtlichen Bezug dieser Tafel zu den Geschehnissen der Tatnacht gibt.
Wir sind ja jetzt schon in das Thema Gedenken eingestiegen, deswegen wollen wir da auch bleiben. Und zwar begleitest du seit 2019 aktiv die Gedenkarbeit an Patrick Thürmer und deswegen wollen wir gerne mit dir über diese Arbeit sprechen. Welche Form von Gedenken habt ihr denn bisher ausprobiert? Also es gab ja schon Demos, kulturelle Veranstaltungen oder auch Bildungsarbeit?
Genau, also 2 Dinge, die wirklich herausragend sind, waren zweifelsohne unsere Gedenkdemonstration anlässlich der runden Jahrestage. Also einmal 2019 und einmal 2024 anlässlich des 20. bzw. 25. Todestages. Und an diesen Demonstrationen haben sich jeweils ungefähr 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligt. Und um das Ganze eben noch in einen breiteren inhaltlichen Kontext zu stellen, haben wir 2019 im Weltecho in Chemnitz und 2024 im Schützenhaus in Hohenstein-Ernsthal dann diese Demonstration noch eine Abendveranstaltung hinten angestellt, in der also Ausstellungen zu sehen waren, in der es Gesprächsrunden und Lesungen gab. Das war uns also wichtig, weil wir damit natürlich auch noch mal andere Zielgruppen erreicht haben, die vielleicht gesagt haben, okay, ich will mich jetzt nicht unbedingt an dieser Demonstration beteiligen, aber ich möchte mich trotzdem mit diesem Fall und diesem Themenkomplex rechter Gewalt und rechter Morde beschäftigen. Das war also sehr erfolgreich, wie ich finde. Und 2020, also ein Jahr nach der ersten großen Gedenkdemonstration, die wir organisiert haben, sind wir dann eben auf den Gedanken gekommen, dass wir jetzt so viel Quellenmaterial angesammelt hatten. Also sei das nun Zeitzeugenaussagen, die damals diesen Abend miterlebt haben, aber auch Zeitungsberichte und ähnliche Quellen, dass wir gesagt haben, wir wollen das nicht bei uns in der Schublade verstauben lassen oder nur einmal eben im Jahr zugänglich machen, wenn wir eine Gedenkdemonstration organisieren oder eine Gedenkveranstaltung, sondern das soll eben auch über Hohenstein-Ernstthal, über Sachsen hinaus zugänglich sein, weshalb wir also eine Broschüre erarbeitet haben, die den Titel Kein Einzelfall, der Mord an Patrick Türmer trägt und in einer Auflage von 2500 Exemplaren gedruckt wurde, die mittlerweile alle vergriffen sind. In den Jahren 2021, 22 und 23 haben wir uns dann für kleinere Veranstaltungen entschieden, zum Teil eben auch Corona-bedingt. Das waren also kleinere Kundgebungen oder im Jahr 2022 auch eine eher kleinere Demonstration, sowie 2023 ein stilles Gedenken im kleinen Kreis. Und hinzu kommen auch regelmäßige Vorträge, zum Teil eben auch Mobilisierungsvorträge, um die Leute zu einer Teilnahme an den Gedenkdemonstrationen zu bewegen, die also in Sachsen, aber nicht nur in Sachsen, sondern eben auch in angrenzenden Bundesländern wie zum Beispiel Thüringen oder Sachsen oder sogar auch Berlin stattgefunden haben. In diesem Fall also auch über unsere Region hinaus weiter bekannt werden zu lassen. Und es gab vor dieser Podcast-Aufnahme schon andere Podcasts, die sich also für diesen Fall interessiert haben. Also es gibt beispielsweise jeweils eine Folge der Podcast Dreck unter den Nägeln oder NSU Watch oder Politox, die sich also mit dem Fall Patrick Türmer beschäftigen und in denen ich eben interviewt wurde. Und im Falle von Politox ist auch ein Zeitzeuge zu Wort gekommen, der also mit Patrick befreundet war, beziehungsweise auch an diesem Konzertabend anwesend war. Und eine andere spannende Form der Aufarbeitung stellt der Comic Wie die Vögel so frei dar von Leo. Leo ist Teil des Außenpostenkollektivs. Das sind also drei junge Menschen, die ursprünglich aus Zwickau, Rochlitz und Dresden, also aus Sachsen, stammen und sich zufällig in Hannover während des Studiums kennengelernt haben. Und die haben gemerkt, dass sie aufgrund ihrer ostdeutschen Sozialisation immer wieder mit Vorurteilen auch in Westdeutschland konfrontiert sind. Und sie wollten diese Vorurteile aufgreifen und dem auch etwas entgegensetzen, indem sie eben Menschen und Projekte in Sachsen porträtieren, die sich gegen Rassismus und gegen Rechtsextremismus stark machen. Und das haben sie in Form eines Buches bewerkstelligt. Dieses Buch trägt den Titel Weitermachen und enthält eben unter anderem diesen Comic Wie die Vögel so frei. Und in diesem Comic wird eben auch diese Konzertnacht und eben auch der Mord an Patrick aufgegriffen.
Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass der Gedenkort in Hohenstein-Ernsthal von der Gedenkinitiative auch kritisch betrachtet wird. Und es ist ja so, dass es mittlerweile auch einen Gedenkort in Oberlungwitz gibt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr letztes Jahr diesen Gedenkort in Oberlungwitz geschaffen habt?
Also und zwar ist wirklich ein wichtiges Anliegen, diesen Tatort als das zu markieren, was er letzten Endes ist, nämlich ein Ort, an dem ein junger Mensch durch rechtsextreme Gewalt so schwer verletzt worden ist, dass er dann daraufhin eben gestorben ist. Und das wollten wir eben direkt vor Ort machen, um also auch an diesem Ort das Erinnern zu erweitern einfach und zu konkretisieren.
Und warum beschäftigt ihr euch als Initiative explizit mit diesem Fall und nicht unbedingt mit allgemein mit dem Thema Todesopfer rechter Gewalt?
Also das kann man so nicht ganz so sehen, weil wenn man zum Beispiel die Vorträge als Beispiel hernimmt, da ist es so, dass ich also, bevor ich auf den Fall Patrick Türmer eingehe, auch nochmal überblicksartig die anderen neun Fälle ermordeter Punks, die also seit 1990 von Neonazis umgebracht wurden, beleuchte, zumindest wie gesagt überblicksartig, weil sie eben so wie Patrick umgebracht wurden, weil sie Punks waren. Darüber hinaus muss man auch noch dazu erwähnen, dass wir im Rahmen unserer Demonstrationen und Kundgebungen auch immer an die 18 Opfer rechtsextremer Gewalt gedenken, die also in Sachsen seit 1990 von Neonazis umgebracht wurden. Mit Patrick sind es also bis zum heutigen Tag 19 Todesopfer rechter Gewalt allein in Sachsen. Und hierbei ist es uns auch ein Anliegen, vor allem den Fall Peter T. aufzuarbeiten. Peter T. ist 1995 am Stausee Oberwald, also ganz nahe bei Hohenstein-Ernstthal gelegen, von einer Gruppe Neonazis so schwer zusammengeschlagen und verletzt worden, dass er wenige Tage später diesen Verletzungen erlegen ist. Und sie haben ihn attackiert, weil sich Peter T. an diesem Tag, es war der sogenannte Männertag, für Migranten eingesetzt hat und sie in Schutz genommen hat, woraufhin er also dann zusammengeschlagen wurde. Und hier ist es uns eben wichtig, dass wir diese Fälle aufarbeiten, die einerseits geografisch mit uns verbunden sind, weil eben viele von uns in der Nähe von Hohenstein-Ernstthal leben oder zum Teil dort selbst auch aufgewachsen sind. Und in meinem Fall, ich hatte das ja einleitend schon anhand dieses Überfalls als junger Punk in Chemnitz erklärt, ist es so, dass ich ja in der Punkszene sozialisiert worden bin und dass mir Punks einfach auch schon allein dadurch eben näher sind als Betroffenengruppe oder Opfergruppe rechter Gewalt. Das merkt man ja auch im eigenen Freundeskreis. Es gibt von denjenigen, die ungefähr so alt sind wie ich oder vielleicht sogar noch älter, niemanden, der keine Erfahrungen mit rechter Gewalt gesammelt hat. Wobei ich natürlich auch anmerken möchte, dass ich hier keine Hierarchisierung aufmachen will hinsichtlich der Opfergruppen, die von rechter Gewalt betroffen sind. Das ist eben einfach nur aufgrund meiner eigenen Biografie, dass ich mich Punks eben besonders verbunden fühle.
Dann kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was in Gedenkarbeit ja auch immer eine Rolle spielt. Und das sind ja gerade die Wünsche von Angehörigen, die immer wieder irgendwie ein wichtiges Thema sind, wie man die auch platziert. Und deswegen sind in diesem Fall Angehörige in die Gedenkarbeit involviert und welche Rolle spielen deren Wünsche vielleicht auch bei eurer Arbeit?
Also uns war es von Anfang an ein wichtiges Anliegen, die Angehörigen von Patrick mit in unsere Arbeit einzubeziehen. Und gerade im Rahmen der Gedenkdemonstration 2019 ist uns das meines Erachtens nach auch sehr gut gelungen. Also sowohl Patricks Mutter als auch seine Schwester waren hierbei anwesend und haben einen sehr persönlichen Redebeitrag durch einen Mitarbeiter der Opferberatung verlesen lassen, weil sie eben sich selbst nicht in Lage gefühlt haben, verständlicherweise das vorzutragen. Darüber hinaus haben wir einen Beitrag der Familie in der bereits erwähnten Broschüre »Kein Einzelfall«, da wurde an Patrick Türmer abgedruckt. Mittlerweile muss man aber sagen, dass der Kontakt etwas eingeschlafen ist. Wir haben aber zumindest letztes Jahr, als wir anlässlich des 25. Todestages eine Gedenkdemonstration organisiert haben, von der Schwester die Rückmeldung erhalten, dass sie auch weiterhin unsere Arbeit gut und wichtig und richtig finden, sich aber nicht mehr unmittelbar daran beteiligen möchten. Und das akzeptieren wir natürlich auch.
Dann nochmal zu einem anderen Thema. Wie geht ihr denn damit um, dass mittlerweile ja viele Menschen Patrick gar nicht mehr kannten, weil sie ja jünger sind? Hat das auch Einfluss auf eure Gedenkarbeit?
Ja, also wir wollen natürlich auch den jungen Menschen zeigen, wohin rechte Gewalt damals geführt hat. Eben auch aufgrund der Tatsache, dass ich, wie gesagt, selbst solche Erfahrungen machen musste, will ich das an andere weitervermitteln. Weil damit natürlich auch die Motivation verbunden ist, dass man sich weiterhin antifaschistisch engagiert. Und wenn man sich so die Entwicklung in Deutschland in gesellschaftlicher Hinsicht, aber auch politischer Hinsicht anschaut, dann ist ja wieder mit einer Zunahme von rechter Gewalt zu rechnen, beziehungsweise äußert sich diese Zunahme ja auch. Und da ist es eben wichtig, eben zu zeigen, dass man da etwas dagegen unternehmen muss. Und da sind eben solche Gedenkinitiativen wie in Erinnerung an Patrick besonders wichtig.
Und das hast du ja schon gesagt, es ist ein sehr wichtiges Thema. Welche Unterstützung habt ihr denn da auch von außen erfahren, dass dieses Thema umgesetzt wird oder auf welche Widerstände stößt ihr vielleicht auch?
Also hinsichtlich der Unterstützung war es so, dass vor allen Dingen bei den Demonstrationen und Kundgebungen viele Leute aus der regionalen Punk- und Antifa-Szene daran teilgenommen haben, also auch viele Leute aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis. Das fanden wir sehr schön, dass man eben merkt, man macht das wirklich nicht nur für sich allein, für seine kleine Initiativgruppe, sondern das hat eine größere Strahlkraft. Eben unter anderem auch aufgrund der Tatsache, dass, wie ich vorhin schon meinte, viele selbst betroffene rechter Gewalt sind. Aber wir haben auch ganz praktische Unterstützung erfahren. Beispielsweise hat eine Bekannte uns sehr stark beim Erstellen des Layouts der Broschüre unterstützt. Oder wenn wir jetzt beispielsweise an die neue Gedenktafel, den neuen Gedenkstein denken, dann war es also ein Freund unsererseits, der eine eigene Werbefirma leitet und die Gedenktafel erstellt hat. Und ein befreundeter Steinmetz hat also den dafür notwendigen Steinsockel erarbeitet. Und das ist natürlich praktische Hilfe, über die wir sehr, sehr dankbar sind. Auf der anderen Seite wird uns natürlich das Leben auch immer wieder schwer gemacht, allen voran natürlich durch die Beschädigung oder sogar den Diebstahl der Gedenktafeln. Das sind also Fälle, die sich bereits mehrfach ereignet haben, dass die ursprüngliche Steintafel zweimal zerstört wurde oder die dadurch ersetzte Metalltafel entwendet wurde oder beschmiert wurde. Und auch die neue Gedenktafel ist bereits einmal gestohlen worden und einmal mit Silikon übergossen worden. Es hängt eben auch damit zusammen, das sind vor allen Dingen nachts leicht zugängliche Orte, in denen auch eine relative Dunkelheit herrscht und wenig Leute vor Ort sind oder gar niemand vor Ort ist, sodass es natürlich relativ unkompliziert für die Täter ist, diese Gedenktafeln zu beschädigen oder zu entwenden. Schwierig war es vor allen Dingen hinsichtlich des neuen Gedenksteins, dass sich der eigentliche Tatort mittlerweile im Besitz eines AfD-Aktivisten befindet, also eines AfD-Politikers. Nicht nur jemand, der einfach nur AfD wählt, sondern sich da eben sehr intensiv für diese Partei engagiert. Und das ist dann natürlich jemand, mit dem wir als Antifaschistinnen und Antifaschisten weder zusammenarbeiten können noch wollen. Das hat das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger gemacht, einen geeigneten Ort für das Aufstellen des Gedenksteins auszuwählen. Wir haben dann den Kompromiss gefunden, dass wir den Gedenkstein auf der überliegenden Straßenseite in einer Art Rasenstück beim Fußweg eingebettet haben, um somit eben trotzdem in der Nähe des Tatortes zu bleiben. Und uns wurde auch das Leben von einer Seite aus schwer gemacht, mit der wir gar nicht gerechnet hätten, und zwar vom sogenannten LASUV. Das LASUV ist das Landesamt für Straße und Verkehr. Und dieses Amt hat also zwei Anträge unsererseits abgelehnt, also hinsichtlich der Idee, einen Gedenkstein zu errichten. Dazu muss man wissen, dass der Tatort an einer Landstraße liegt. Und das LASUV hat also die Befürchtung gehabt, dass diese Gedenktafel, dieser Gedenkstein einerseits den Verkehr behindern könnte und andererseits sich zu einem politischen Pilgerort entwickeln würde. Und jetzt muss man sich aber eben vor Augen führen, dass die Gedenktafel die Größe eines A4-Blattes hat und eben nur wenige Zentimeter aus dem Erdboden auf einem Steinsockel herausragt. Durch diese Begründungen und auch in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Oberlungwitz ist es uns letzten Endes dann glücklicherweise doch gelungen, im Sommer 2024 diesen neuen Gedenkstein einzuweihen. Und auch die rechte Szene hat letztes Jahr anlässlich des 25. Todestages von Patrick mobil gemacht gegen unsere Gedenkdemo. Und zwar hat diese selbsternannte Chemnitz-Revolte eine Gegendemo organisiert unter dem Motto Lügen gegen Rechte. Sie behaupten also, dass Patrick gar nicht von Neonazis umgebracht worden wäre. Und sie konnten also zu dieser Gegendemonstration ungefähr 50 bis 100 Teilnehmende mobilisieren, die da also parolengröhlend durch Hohenstein-Ernsthal gezogen sind. Aber sowohl das Ordnungsamt als auch die Polizei hat das Ganze so organisiert, dass die uns überhaupt nicht über den Weg gelaufen sind und wir eine ebenso würdevolle wie auch kraftvolle Gedenkdemonstration ohne Störaktion seitens der Neonazis durchführen konnten.
Du hast jetzt ja schon mal kurz erwähnt, wie zum Beispiel auch die Stadt Oberlungwitz sich heute dazu verhält, aber kannst du das mal so zusammenfassen? Wie reagieren die Stadt Hohenstein-Ernsthal und die Stadt Oberlungwitz und insgesamt die lokale Politik heute denn auf euer Gedenken?
Also ich kann jetzt nur darüber sprechen, wie jetzt die Stadt Hohenstein-Ernstthal und die Stadt Oberlungwitz auf unser Gedenken reagiert. Und da muss ich wirklich ein sehr positives Fazit ziehen, dass die uns mit viel Offenheit und auch wirklich aktiver Hilfsbereitschaft entgegentreten. Das äußert sich unter anderem darin, dass wenn die Gedenktafel in Hohenstein-Ernstthal entweder beschädigt oder entwendet worden ist, dass die Stadt sich wirklich darum gekümmert hat, dass eine Ersatztafel möglichst zeitnah angebracht wird, ohne dass wir da viel entgegenarbeiten mussten. Also da besteht schon auch so, ich würde mal sagen, ein intrinsisch motiviertes Eigeninteresse. Und in Oberlungwitz hat sich die Zusammenarbeit mit der Stadt auch als sehr produktiv erwiesen. Und hier muss man auch wirklich mal ganz explizit den Bauhof in Oberlungwitz hervorheben, die also wirklich diesen Gedenkstein zweimal verlegt haben, weil einmal ist, wie gesagt, die Tafel dann auch gestohlen worden und musste dann erneuert werden. Und das haben die wirklich auch sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr schön, sehr, sehr zügig umgesetzt und uns auch keine Kosten in Rechnung gestellt. Also uns auch da sehr entgegengearbeitet. Und auch neulich, als die neue Gedenktafel mit Silikon beschmiert wurde, war es letzten Endes auch der Bauhof, der erstmal dafür gesorgt hat, dass die gröbsten Verunreinigungen entfernt werden. Also ich kann mich da nur wiederholen, also da kann man ein sehr positives Fazit ziehen.
Dann wollen wir an dieser Stelle nochmal den Blick etwas allgemeiner auf das Thema Gedenkarbeit, auf eure Erfahrungen richten, aber auch auf so Herausforderungen, auf die ihr gestoßen seid und was so eure persönlichen Eindrücke sind. Was würdest du denn sagen, was sind die größten Schwierigkeiten in Gedenkarbeit, also vielleicht organisatorisch, politisch, aber eben auch emotional?
Also auf organisatorischer Ebene war es gerade im Jahr 2019, als wir diese Gedenkdemonstration anlässlich des 20. Todestages organisiert haben, für uns ausgesprochen schwierig, Räumlichkeiten für unsere geplante Abendveranstaltung, die also im Nachgang zu der Demo stattgefunden hat, zu finden. Unser Anliegen war es ja, wirklich in Hohenstein-Ernstthal, also im Ort des damaligen Geschehens, zu bleiben, um eben auch die örtliche Bevölkerung mit einzubeziehen oder zu motivieren, eventuell an den Veranstaltungen abends teilzunehmen. Das hat sich sehr, sehr schwierig gestaltet, da geeignete Räumlichkeiten zu finden. Wir haben dann letzten Endes Räumlichkeiten zugesichert bekommen und dann sind die uns aber wieder abgesagt worden, sodass wir dann, wie ich das vorhin schon erwähnt hatte, letzten Endes notgedrungen nach Chemnitz ausweichen mussten ins Weltecho, das uns mit recht offenen Armen empfangen hat im Gegensatz dazu. Das hatte natürlich trotzdem den netten Nebeneffekt, dass in Chemnitz wir natürlich, wie ich vorhin schon mal erzählt hatte, nochmal anderes Publikum erreicht hatten, die jetzt nicht extra nach Hohenstein zu der Gedenkdemo gefahren sind. Das war natürlich ein netter Nebeneffekt, aber nichtsdestotrotz haben wir weiterhin an diesem Vorhaben festgehalten, diese Abendveranstaltung in Hohenstein-Ernstthal zukünftig durchzuführen, was uns 2024 dann letzten Endes auch geglückt ist. Das war sehr schön. Darüber hinaus hat uns einiges Kopfzerbrechen bereitet, wie wir die Gedenktafel möglichst diebstahlsicher und vandalismussicherer konzipieren. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil ich immer sage, wenn jemand etwas zerstören will, dann findet der Mittel und Wege. Aber wir haben eben überlegt, wie wir das den Tätern so schwer wie möglich machen könnten. Da stellen sich dann eben Fragen, wie wird die Tafel auf dem Gedenkstein, auf dem Steinsockel angebracht? Wie werden die Fugen abgedichtet, dass man da nicht mit Werkzeug zwischen Tafel und Stein kommt? Wie kann man die Schrauben so absichern, dass man da nicht mit normalem Werkzeug eben diese Schrauben demontieren kann? Wie ist auch die Oberfläche der Tafel geschaffen, um eben Beschädigungen zu vermeiden? Also das war schon wirklich eine schwierige Aufgabe, da eine günstige Variante zu finden. Auch da hat uns der befreundete Steinmetz, den ich vorhin schon erwähnt habe, gute Tipps gegeben. Ja, und auf der anderen Seite, wenn wir mal so die emotionale Ebene betrachten, dann ist das natürlich auch immer herausfordernd, sich mit diesen Erfahrungen mit rechter Gewalt zu beschäftigen. Sei es nun, dass das Fremde getroffen hat oder andere Personen. Aber wie ich vorhin schon angedeutet habe, also ich habe dann auch angefangen, nochmal in meine eigene Jugend zurückzureisen und über viele Situationen, die ich erlebt habe, nochmal nachzudenken. Und das bewegt einen auf emotionaler Ebene natürlich auch, macht einen nachdenklich und regt auch nochmal zur Selbstreflexion an, in was für einer Gesellschaft man auch lebt und inwiefern man eben Hilfe oder eben auch keine Hilfe damals bekommen hat und vielleicht auch heute nicht erwarten kann. Also das ist eben etwas, was schon durchaus belasten kann, aber gerade diese Erfahrungen sind es eben auch, wie ich vorhin schon meinte, die mich dazu antreiben, diese Gedenkarbeit weiterhin auch zu betreiben.
Was würdest du denn sagen, lief in den letzten Jahren besonders gut? Was hat euch irgendwie getragen?
Also besonders positiv hervorzuheben ist die Arbeit in der Gruppe selbst. Also einerseits muss ich sagen, dass alle in dieser Gruppe hochmotiviert sind und wirklich sehr zuverlässig arbeiten. Also wenn wir Aufgaben verteilen, dann bin ich mir sehr sicher, dass diese Aufgaben eben auch wirklich ordentlich umgesetzt werden und auch zeitnah erledigt werden. Das ist wirklich sehr schön, dass man da gegenseitig sich vertrauen kann. Abgesehen davon war es auch immer toll, wie viel Unterstützung wir von außen erhalten haben. Also wenn ich da beispielsweise an die beiden Mobitouren in Vorbereitung auf die Gedenkdemonstration 2019 und 2024 denke, haben wirklich wenige Handynachrichten oder kurze Telefonate gereicht, um eine ganze Tour auf die Beine zu stellen in Sachsen und darüber hinaus, um eben diese Vorträge halten zu können. Also da merkt man auch, wie gut unser Netzwerk funktionieren kann. Und letzten Endes ist es natürlich auch immer wieder schön zu sehen, das ist das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass die Leute zu unseren Veranstaltungen kommen, dass die Leute zu unseren Demonstrationen kommen und dass denen das eben auch wichtig ist, dass wir gemeinsam hier Opfern rechter Gewalt denken. Und das gibt einem natürlich auch Kraft, diese Gedenkarbeit weiterzuführen.
Und neben dem, was Kraft gibt, welche Momente haben euch Mut gemacht und waren vielleicht besonders bewegend auch?
Also besonders bewegend für mich waren immer die Momente auf den Gedenkdemonstrationen oder auf den Kundgebungen, in denen wir eine Schweigeminute für Patrick, aber eben auch alle anderen Opfer bzw. Betroffenen rechter Gewalt eingelegt haben. Also diese ehrfurchtsvolle Stille auf der einen Seite, aber andererseits, wenn wir den Blick auf die Demonstrationen noch einmal richten, dass die Demos zum Teil auch wirklich kämpferisch waren und dass viele Leute eben auch Kraft aus diesen Demonstrationen ziehen für ihre eigene politische Arbeit. Bewegend war zudem die Tatsache, dass auch Patricks Freund Klecks 2024 an der Gedenkdemonstration teilgenommen hat. Wir haben aber nicht die Situation genutzt, ins Gespräch mit ihm zu kommen. Ich denke, es wäre auch nicht der Rahmen gewesen, aber es war irgendwie für uns auch schön zu sehen, dass er sich an dieser Veranstaltung beteiligt hat. Und dann gibt es eben noch diese kleine Anekdote, die ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, dass der Bauhof eben selbstständig, ohne vorher nochmal eine Absprache mit uns zu treffen, angefangen hat, die beschmutzte Gedenktafel, die wir da erst vor kurzem eingerichtet haben, in Eigenregie zu reinigen. Und das fand ich irgendwie total toll, weil man dann eben auch merkt, okay, die gehören jetzt nicht zur Punk-Szene, die gehören nicht zur Antifa-Szene, aber denen ist es trotzdem ein Anliegen, dass dieser Gedenkstein ordentlich behandelt wird und eben auch weiterhin ordentlich aussieht.
Und wenn du jetzt aber auch zurückblickst, gibt es irgendwas, was du heute anders machen würdest?
Also es gibt da nicht viel. Das Einzige, was mir so spontan einfällt, ist, dass ich 2019 sehr, sehr spät mit der Planung für die Mobitour, also für diese Vortragsreihe, angefangen habe, weil mir das erst 2 Wochen oder so vor dem eigentlichen Demonstrationstermin eingefallen ist. Das hat dann aber trotzdem alles recht gut durch unsere Netzwerktafel geklappt. Und das andere, was mir so als Beispiel einfällt, ist die Tatsache, dass die erste neue Gedenktafel, die wir in Oberlungwitz eingeweiht haben, ja, leider sehr vandalismusunsicher war, weil der Steinsockel aufgrund eines Kommunikationsfehlers mit dem Steinmetz zu klein war und wir es den Tätern dadurch natürlich einfach gemacht haben, die Tafel einfach vom Steinsockel abzuhebeln, indem sie da wahrscheinlich ein Brecheisen darunter geschoben haben. Aber dieses Problem haben wir ja mit dem neuen Gedenkstein geklärt. Also da kann man jetzt nicht mehr so einfach an die Tafel rankommen.
Wie ist denn dein Gefühl? Hast du das Gefühl, dass das Gedenken jemals fertig sein wird oder abgeschlossen sein wird in dem Sinne?
Naja, Gedenken dient ja letzten Endes der Erinnerung. Und wenn wir irgendwie aufhören, diese Gedenkarbeit zu betreiben, oder wenn wir sagen, das Gedenken ist jetzt beendet, dann laufen wir Gefahr, dass diese Erinnerung auch vergessen wird. Ja, und dass damit eben auch die Betroffenen rechter Gewalt, in dem Fall also Patrick Thürmer, vergessen werden. Und das steht ja ganz kontrastreich zu unserem Anliegen, eben zu erinnern. Und hinzu kommt natürlich auch noch die Tatsache, dass wir immer wieder neue Quellen erhalten, immer wieder neue Informationen auftun oder zu der Situation kommt, dass gerade im Anschluss an diese Informationsvorträge, die ich manchmal halte, Leute auf mich zukommen und dann plötzlich sagen, ja, ich war da auch bei dem Konzert und ich habe das und das und das erlebt. Also dass man auch immer wieder auf neue Zeitzeugen stößt. Und ein anderer Aspekt ist auch, dass uns auch immer wieder neue Ideen hinsichtlich der Umsetzung des Gedenkens und der damit verbundenen Arbeit kommen. Ich kann vielleicht schon mal so ein bisschen spoilern. Wir hatten im Rahmen unseres letzten Treffens die Überlegung, dass es vielleicht auch mal ein Gedanke wert sei, einen wissenschaftlichen Sammelband zum Fall Patrick Thürmer zu erarbeiten, der das Ganze natürlich auch noch in einen größeren thematischen Kontext einbettet. Das ist natürlich jetzt noch sehr, sehr weit entfernte Zukunftsmusik und ist mit einem hohen Arbeits- und Zeitaufwand verbunden. Wie gesagt, ist prinzipiell erstmal eine Idee, aber die fanden wir im Rahmen unserer Diskussion sehr spannend und das wollen wir jetzt erstmal ja, weiterverfolgen.
Und warum würdest du sagen, ist es auch 26 Jahre später noch so wichtig, an Patrick Thürmer zu erinnern?
Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass eben rechte Gewalt auch wieder auf dem Vormarsch ist, genauso wie rechte Ideologien, rechtes Denken, vielleicht sogar noch stärker als früher, weil im Gegensatz zum damaligen Zeitpunkt, Ende der 90er Jahre, gab es eben diesen parlamentarischen Arm überhaupt nicht. Also es gab damals die NPD oder die DVU oder die Republikaner, aber abgesehen von wenigen Ausnahmen waren deren Wahlerfolge überschaubar. Und wenn man sich heutzutage eben die Wahlerfolge von Parteien wie der AfD anschaut, aber eben auch in anderen Ländern die Erfolge von anderen rechten Parteien, sei das nun Italien oder Frankreich oder Polen, dann merkt man ja schon, dass rechte Ideologien immer weiter in die vermeintliche Mitte der Gesellschaft gerückt sind und anschlussfähiger werden, genauso eben wie Rassismus oder Nationalismus. Und das ist dann natürlich auch der Nährboden, auf dem wieder neue rechte Gruppierungen und auch rechte Jugendgruppierungen entstehen können. Das ist ja auch das Phänomen, was wir in den letzten Monaten oder in den letzten 2-3 Jahren auch beobachten konnten. Ich hatte vorhin die Chemnitz-Revolte angesprochen als ein, ja, durch die Medien recht bekannt gewordenes Beispiel. Und man kann diese Gruppen natürlich zunächst belächeln, weil die eben noch sehr jung sind in ihrem Vorgehen, zum Teil eben glücklicherweise auch sehr unvorsichtig, was sie natürlich auch anfällig macht für staatliche Repression. Aber nichtsdestotrotz sind die natürlich auch, vor allen Dingen, wenn sie in der Gruppe auftreten, eine reale Gefahr für all diejenigen, die nicht in dieses rechte Weltbild passen. Also seien das nun Migrantinnen und Migranten oder queere Personen oder letzten Endes eben auch Punks. Und wenn man eben dann abends auf dem Heimweg ist, dann ist das auch egal, ob diese 5 Typen, die da vor einem stehen und vielleicht auch mit einem Teleskopschlagstock bewaffnet sind, erst 16 Jahre alt sind, die dich dann angreifen wollen. Und deswegen ist es, wie gesagt, wichtig zu zeigen, wohin dieses rechte Denken führt, nämlich eben zu Gewalt und letzten Endes auch bis hin zum Mord.
Wir sind in diese Folge gestartet mit dem Satz, erinnern heißt kämpfen. Das ist ja ein Satz, der in der Gedenkarbeit immer wieder auftaucht. Und deswegen möchten wir jetzt am Abschluss der Folge dich nochmal fragen, was bedeutet erinnern heißt kämpfen für dich ganz persönlich?
Ja, ich möchte also insofern kämpfen, um die Erinnerung an die wachzuhalten, die das eben nicht mehr können, die nicht mehr mit uns gemeinsam mitkämpfen können, weil sie eben von Neonazis oder überhaupt von Nazis umgebracht worden sind. Ich hatte ja einleitend, da schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis zur ersten Frage, erwähnt, dass wir beispielsweise Gedenkstättenfahrten, also Bildungsreisen nach Osteuropa organisieren, zu Orten nationalsozialistischer Verbrechen. Und darin sehe ich eben auch eine Kontinuität, die sich eben seit dem Nationalsozialismus bis in die Gegenwart in Deutschland weiter fortführt, dass eben Menschen von rechten Tätern und Täterinnen umgebracht werden. Und denen gegenüber verspüre ich schon so eine innere Verpflichtung, an diese Opfer zu erinnern und diese Erinnerung eben auch in den öffentlichen Raum zu tragen, um eben, ja, wie ich vorhin gerade meinte, aufzuzeigen, wohin dieses rechte Denken und diese rechte Gewalt letzten Endes führt.
Dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Wissen, was du mit uns geteilt hast und deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Und genau, vielen Dank, dass du da warst und heute mit uns diese Folge gemacht hast.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus und vielen Dank für eure Arbeit auch.
An dieser Stelle wollen wir euch noch auf eine Veranstaltung aufmerksam machen. Am 2. Oktober 2025, dem Todestag von Patrick Thürmer, wird es um 18.30 Uhr eine Veranstaltung im NSU-Dokumentationszentrum in Chemnitz geben. Es wird zuerst ein Vortrag gehalten und danach gibt es ein Zeitzeugengespräch mit zwei Menschen, die an dem Abend des Mordes auch auf dem Konzert waren und die Patrick persönlich kannten. Wenn ihr Zeit habt, dann kommt vorbei und gedenkt Patrick an seinem Todestag. Für Veranstaltungen im NSU-Doku-Zentrum meldet ihr euch am besten vorher an. Das geht direkt über die Website. Unter dem Punkt Programm findet ihr den Vortrag und wenn ihr auf den Vortrag klickt, dann findet ihr am Ende der Seite das Anmeldeformular. Vielen Dank, dass ihr euch diese Folge angehört habt. Gemeinsam halten wir die Erinnerung wach an alle Todesopfer von rechter Gewalt.